Ihr dürft gerne schon 1. Samuel 22 aufschlagen, es geht da weiter. Also wenn ihr heute rausgeht und den Refrain pfeift, dann habt ihr alles verstanden. Vielleicht habt ihr ja mal irgendwann schon mal im Dschungelbuch gelesen oder den Film geguckt. Und ich finde das ja schon lustig, wie sich die Schlange um das Dschungelkind Mowgli schlängelt. Schau mir tief in die Augen. Dann werden die Augen so spiralig und dann wispert sie so schön: Vertrau mir. Ja, wer würde das tun? Wir haben das überall, vertrau mir. So heißt auch die Predigt, vertrau mir. Und unser Bibeltext sagt, vertrau mir. Das findest du überall. Jeder Arzt, der dir was verschreibt, sagt letztendlich, vertrau mir. Jede Werbung, die dir was verspricht, sagt, vertrau uns, vertrau unserem Produkt. Und auch Gott ist einer, der sagt, vertrau mir. Vertrau mir, 3 Punkte, wer das aufschreiben will. Vertrauen mit Fragezeichen, Vertrauen mit Punkt und Vertrauen mit Ausrufezeichen. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, vor 2 Wochen hatten wir schon eine Geschichte hier aus 1. Samuel 21, als David so viel Angst hatte vor Saul, dass er fliehen musste und David hat nicht mit Gott gerechnet und hat sich da selber auf und davon gemacht und auf seiner Reise hat er ein paar Leute belogen, hatte nicht so tolle Auswirkungen. Wir lesen das heute oder sehen das heute, wie die ganzen Priester deswegen umgebracht werden, weil er gelogen hat. Wir sehen, wie er an diesem Tor hängt bei den Philistern. Das aber rinnt ihm in den Bart und es ist wirklich demütigend, wie er da sich verrückt stellt und am Tor kritzelt. Was wir da ganz gut sehen, ist, dass mangelndes Vertrauen oder Misstrauen gegenüber Gott uns ganz sehr einschränkt. Das ist bei allen Sachen, denen wir nicht vertrauen, die bleiben uns versperrt. Das ist wie bei den Menschen, die der Flugzeugtechnik misstrauen wollen. Die trauen sich nicht, in ein Flugzeug einzusteigen und sagen, lieber fahre ich etliche Stunden mit dem Auto bis Hamburg, als dass ich mich in einen Flieger setze. Da bist du dann auf dich gestellt, da musst du dann auch mit dem Auto die ganzen Stunden fahren. Und so war auch David hier auf sich gestellt. Wir haben nicht erfahren, was Gottes Flugplan für ihn gewesen wäre, sondern wir sehen, wie er beschwerlich mit dem Auto unterwegs ist. Eine Lüge nach der anderen, eine schlechte Sache nach der anderen. Und da geht es heute weiter auf dieser Flucht vor König Saul. Und wenn ich die erste Geschichte, das ist Kapitel 22, Verse 1 bis 5, lese, könnte man meinen, es geht ja schon wieder gut los. Und David ging von dort weg und entkam in die Höhle Adullam. Und als seine Brüder und das ganze Haus seines Vaters das hörten, kamen sie zu ihm dorthin herab. Und es sammelten sich um ihn lauter Bedrängte und solche, die verschuldet waren, und andere mit erbittertem Gemüt. Und er wurde ihr Anführer, und es waren bei ihm etwa 400 Mann. Und David ging von da nach Mizpah in Moab und sagte zum König von Moab, lasst doch meinen Vater und meine Mutter bei euch wohnen, bis ich erkannt habe, was Gott mit mir tun wird. Und er brachte sie vor den König von Moab und sie wohnten bei ihm, solange David auf der Bergfeste war. Und der Prophet Gad sagte zu David, bleibe nicht auf der Bergfeste, geh hin und begib dich in das Land Juda. Und David ging weg und kam nach Jaher-Heret. Also am Anfang denke ich ja schon, der David hat noch nicht so viel gelernt. Jetzt geht er zu dem nächsten fremden Volk. Letztes Mal zu den Philistern, heute rennt er zu den Moabitern. Zum Glück hatte eine der Bibeln eine Fußnote drin und ich hätte nicht dran gedacht, aber die Moabiter waren ja quasi Verwandte. Ruth, seine Oma, war ja von dort. Also das waren jetzt nicht ganz so sehr die Ausländer, wie wir vielleicht denken würden. Oder ein fremdes Volk. Also entfernte Verwandte, er versucht jetzt seine jüdische Verwandtschaft dort in Sicherheit zu bringen, dass der König ihnen nichts tut. Aber ein entscheidender Unterschied und wir sehen, hier ist doch Vertrauen da. Er fragt nämlich in Vers 3, bis ich erkannt habe, was Gott mit mir tun wird. Und dann kommt ja auch der Prophet und sagt, was er tun soll. Er soll nach Juda gehen. Die Frage drückt doch Vertrauen aus, oder? In der Not wendet er sich an Gott und fragt, was will eigentlich Gott? Endlich ist die Frage da. Haben wir vorher nichts von gelesen. Das ist immer so, wie wenn ich durch den Keller gehe und ich denke mal, der Hans Michel, der soll das jetzt endlich mal mit mir schaffen. Das ist doch cool, durch den Keller da bei uns zu gehen, durchs Gewölbe. Aber nach 10 Schritten schaut er hoch und sagt, Papa Hand. Ja, da hat er dann Angst und dann kommt er voll Vertrauen. Der Papa wird das richten, der nimmt mich mit, dann habe ich nicht so viel Angst. So ähnlich wirkt das hier für mich. Der David schaut nach oben und sagt, Papa Hand. Was ist jetzt eigentlich dran? Wo gehen wir hin? Nimm mich mit. Er hat in dieser Zeit einen Psalm geschrieben, übrigens auch wie die letzten beiden Geschichten. Das ist echt verblüffend. Hier kommt eine Geschichte nach der anderen mit einem Psalm. Den wollen wir am Ende lesen. Nur, dass ihr es schon mal wisst. Also da hat er auch wirklich wieder viel mit Gott zu tun gehabt. Und hier drückt der Psalm ganz das aus, was wir hier auch in der Geschichte lesen. Vertrauen in Gott. Er flieht vor König Saul. Und was hat Gott eigentlich zu David gesagt? Was soll er machen? Er soll eigentlich König werden, aber nicht in Moab, bei der fremden Verwandtschaft, sondern eigentlich in Juda. Und genau das sagt Gott jetzt ihm durch den Propheten, du gehst wieder zurück. Du bist jetzt schön weit weggelaufen, aber jetzt gehst du wieder zurück. Das ist verblüffend. Er schickt ihn genau zu dem Auftrag zurück, den er ihm am Anfang gegeben hat. Gott ändert seine Pläne jetzt hier nicht, sondern Gott sagt, mein Plan steht schon. Vertrau mir. Auch wenn es jetzt nicht so aussieht, du wirst König werden. Und jetzt kommt eine lange Geschichte von Vers 6 bis Vers 23. Und die hört sich nun wirklich gar nicht so danach an, als wenn das funktioniert mit Gottes Plan. Also das Vertrauen hat wirklich ein großes Fragezeichen. Weil wenn wir das jetzt lesen, hier geht das Versteckspiel ja jetzt so richtig los. Also erst ist er schon in dieser Höhle, jetzt ist er dann in der Wüste, der David, dann Saul hat immer seine Spione und Boten, die mir das sagen, David ist da, dann verfolgt er ihn mal wieder. Hier ist es jetzt so, wir kennen den Mann schon, dieser Edomiter, der bei den Priestern war, als David gelogen hat und gesagt hat, ich komme im Namen des Königs. Hat er zu Ahimelech, dem Freund des Königs, dem Priester dort gesagt, kannst mir doch helfen, bin doch eh vom König unterwegs, hilf mir. Der hat ihn ausgestattet mit dem Schwert Goliaths und dem Broten, den Heiligen. Und ja, der Edomiter hat es gesehen und der verrät ihn jetzt an König Saul. Und Saul lässt den Priester umbringen, sagt, du hast meinem Feind geholfen. Der Priester sagt, ich wusste von gar nichts und das stimmt. Und der Priester wird umgebracht, seine ganze Verwandtschaft wird umgebracht, dass die ganze Stadt, die ganzen Priester mit ihren Familien werden umgebracht. Das ist so schlimm. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, die Amalekiter, der Erzfeind Israels, da hätte Saul das tun sollen, da hätte er den Bann vollstrecken sollen, alle umbringen. Da hat er es nicht gemacht. Aber hier in der Priesterstadt, da macht er es. Das ist so schlimm, dass die eigenen Leute sagen, wir machen nicht mit. Dann schickt er den Doeg, den Edomiter, den Obersten seiner Herden, der bringt dann alle um. Sieht nicht gut aus, wenn David hier, Gott vertraut, hier so ein wahnsinniger König, der sich gegen Gottes Pläne stellt, der bringt alles um, der will diesen David umbringen. Der schreckt vor nichts zurück hier. Das ist wirklich Wahnsinn letztendlich. Und da ist es jetzt schon verblüffend, wenn du Vers 22 schaust. Einer kann entkommen aus der Stadt, ein einziger. Und das ist der ein Sohn Ahimelechs, der Priester, der David geholfen hatte. Das ist sein Sohn Ahitub. Und in Vers 22, da sagte David zu Abiatar, ich wusste schon an jenem Tag, weil der Edomiter Doeg dort war, dass er es Saul sicher berichten würde. Ich bin schuldig am Tod aller aus dem Haus deines Vaters. Bleibe bei mir, fürchte dich nicht, denn wer nach meinem Leben trachtet, trachtet auch nach deinem. Bei mir bist du in Sicherheit. Das sind gewagte Worte angesichts dieses rasenden Königs. Ist dieses Vertrauen gerechtfertigt? Auf der anderen Seite steht ein rasender König und er will seinen Tod. Ist das Vertrauen gerechtfertigt? Kann auch hier Abiatar, kann der David vertrauen? Ist das Vertrauen von ihm gerechtfertigt oder lügt David hier wieder, wie er es vorher getan hat und alle seine Verwandten wurden getötet? Ist David so eine Schlange? Vertrau mir. Ist er selber Gott auf den Leim gegangen, der sagt, vertrau mir? Wird er am Ende mit ihm untergehen, ist die Frage. Und deswegen kommt Kapitel 23. Und hier geht es um Vertrauen. Und da ist ein Punkt dahinter. Wenn wir dieses Kapitel anschauen, dann ist es so, als hätte David nie etwas anderes getan, als hätte er Gott schon immer vertraut. Das wirkt so fest und routiniert. Zwischen Vertrauen und dem Punkt dahinter passt keine Lücke an Zögern oder Zweifel. So ist es hier. Also, hier sehen wir David, wie er wirklich nach Gott fragt, wie er nach oben schaut und sagt, Papa, Hand. Das kommt jetzt hier ganz oft vor. Es wurde auch übrigens vorher genau erwähnt, dass das wichtig ist. Als Saul mit seinen Leuten redet und mit diesem Doeg, geht es immer darum, die Priester haben ihn, den Herrn für ihn befragt. David hat immer den Herrn befragt, er hat immer nach Gott gefragt. Er hat sein Vertrauen dadurch ausgedrückt. Und jetzt geht es hier auch so weiter. Im Kapitel 23, die ersten 6 Verse. Und man berichtete David, siehe, die Philister kämpfen gegen Keila und plündern die Tennen. Da befragte David den Herrn, haben wir es wieder, und sagte, soll ich hinziehen und diese Philister schlagen? Und der Herr sprach zu David, zieh hin und schlage die Philister und rette Keila. Aber die Männer Davids sagten zu ihm, siehe, wir fürchten uns schon hier in Juda und wir sollen und wie sollten wir gar nach Keila gehen, die Schlachtreihen der Philister bekämpfen? Jetzt sind sie schon in Juda, der König sucht sie und jetzt sollen sie mal noch sich zwischen die Fronten werfen und etwas übernehmen, was eigentlich dem König vorbehalten ist, nämlich das Volk vor den Feinden retten. Da befragte David wieder den Herrn. Und der Herr antwortete ihm und sprach, mach dich auf und zieh nach Keila hinab. Und jetzt sagt er etwas mehr als beim ersten Mal, denn ich will die Philister in deine Hand geben. Er sagt extra etwas mehr als beim ersten Mal, dass es nämlich an Gott liegt und nicht an ihnen. Ich werde sie in eure Hand geben. Und David zog mit seinen Männern nach Keila und kämpfte gegen die Philister und trieb ihr Vieh weg und brachte ihnen eine große Niederlage bei. Wahrscheinlich haben die ihre Ochsen auf die Tennen, wo das ganze Getreide gesammelt war, von denen hingetrieben, dass sie sich fett satt fressen. Wird extra erwähnt, da haben die alle ordentlich vertrieben und haben die Getreideernte vom eigenen Volk gerettet. Die mussten nicht hungern. Und so rettete David die Bewohner von Keila. Es geschah aber, als Abjatar, der Sohn Ahimelechs, zu David nach Keila floh, kam er hinab mit einem Ephod, einem Priesterschurz in seiner Hand. Also Gott bestätigt jetzt, dass man ihm vertrauen kann. Er gibt David eine Königsaufgabe. Befreie mein Volk von seinen Feinden. Das ist doch schon mal gut. Er ist als Gejagter im Land und Gott sagt, schau mal, ich habe dich für die Aufgabe ausgesucht und du darfst schon mal ein bisschen damit anfangen. Da ist was, das kannst du für mich tun. Ich bin der, der dir den Sieg schenkt. Vertraue nicht auf irgendwie deine 400 Leute, die du hast. Das ist mir ein bisschen zu wenig gegen die vielen Philister, die mit Eisenspeeren kämpfen. Aber das ist nur eine Sache. Jetzt kommt noch eine Sache. 7 bis 14 sind die Verse der nächsten Geschichte. Und hier fragt David schon wieder den Herrn. Es ist nämlich so, diese Leute, die dort wohnen in Keila, die sind Saul doch sehr treu ergeben und sagen dann, obwohl David ihr Retter war, dass sie nicht verhungern müssen oder hungern müssen, gehen sie zu Saul und verraten ihn. Und sagen, du, der wäre bei uns, wie machen wir's? Und Saul rief alles Volk zum Kampf auf, um nach Keila hinabzuziehen, damit sie David und seine Männer belagerten. David kriegt das mit, er kriegt sichere Kunde, steht im Text, dass es so sein wird. Und was macht er? Er verlässt sich auch da nicht drauf und sagt, ich frage den Herrn, was sein wird. Und dann fragt er Gott, ist es sicher, dass Saul kommen wird? Und er sagt, es ist sicher, dass Saul kommen wird. Er fragt, ist es sicher, dass mich die Leute aus dieser Stadt ausliefern werden, bevor die die belagern und platt machen? Gott sagt, ja, das ist sicher, die werden dich verraten. Und auf das hin sagt sich David, okay, dann ist es Zeit, hier zu gehen. Und dann flieht er von dort. Also, Gott gibt Sicherheit über den Stand der Dinge. Wenn man Gott fragt, wie die Sache wirklich aussieht, sagt er einem, wie sie wirklich aussieht. Egal bei was. Hier war es, ob Saul wirklich kommt. Aber es gibt viele andere Dinge, wo Gott dir sagen kann, wie der Stand der Dinge ist. Und wenn man betet, Bibel liest, mit Geschwistern redet, merkt man oft noch, was Wirklichkeit ist, was da wirklich wahr ist. Und es ist so schön, Gott steht so schön im Kontrast zu diesen Menschen, weil die werden gerettet und trotzdem würden sie um ihr eigenes Leben ihn gleich mal wieder ausliefern. Da ist mit dem Vertrauen nicht weit her bei den Menschen. Vertraut auf den Herrn für immer. Das ist viel besser als dieses Vertrau den Menschen. Verflucht ist, wer Arm für Fleisch für seinen Arm hält, sagt ja die Schrift. Also, David flieht jetzt hier selber. Und jetzt könnte man ja doch wieder einwenden, na gut, vielleicht war es ja doch auch jetzt David, der sich hier rettet, oder vielleicht macht er doch auch sehr viel selber. Aber am Ende hier in Vers 14 steht eine gute Sache, die uns Aufschluss gibt, nämlich, und Saul suchte ihn alle seine Tage, aber Gott gab ihn nicht in seine Hand. Das war wieder Gott. Da geht es wieder um Gott. Gott hat aufgepasst. Konnte ihm vertrauen. Jetzt kommt eine extra Episode, die ist jetzt hier so eingefügt. Vier Verse von Vers 15 bis 18. Kommt ein Besucher, den wir gut kennen. Wer kommt? Jonathan kommt, genau. Jonathan, und er stärkt Davids Hand in Gott. Und was sagt er zu ihm? Fürchte dich nicht, denn die Hand meines Vaters Saul wird dich nicht finden. Du wirst König über Israel werden und ich werde der Zweite nach dir sein. Und auch mein Vater Saul hat erkannt, dass es so ist. Und beide schlossen einen Bund vor dem Herrn. David blieb in Horesha, Jonathan aber kehrte nach Hause zurück. Eine Erinnerung für uns wohl. Durch den ganzen Geschichten müssen wir wieder erinnert werden. Was war der Auftrag? Ach ja, der sollte König werden. Und damit der David nicht den Mut verliert und erinnert wird, um was es geht, kommt der Jonathan wieder und sagt, du wirst König werden. Wir machen sogar noch mal einen Bund, wir bekräftigen das. Ich werde nicht keinen Anspruch auf den Thron erheben, sondern du sollst König sein, nicht ich und mein Haus. So schaut Gott auf David. Man könnte doch eigentlich denken, hier steht dann, dass er schon 600 Männer hinter sich hat. Das geht steil bergauf, 50% dazu gewonnen. Man könnte doch eigentlich langsam mal meinen, es könnte ganz gut losgehen. Aber wir werden erinnern an Gottes Zusage, du sollst König werden. Wir erkämpfen das nicht selber oder irgendwas, sondern es geht um Gott und um Gottes Plan. Und nicht, was David sich jetzt irgendwie aufbaut und erarbeitet. Und irgendwie ist es so, als würde jetzt hier der Vater runterschauen und David die Hand geben und sagen, denk an meine Zusagen. Ich bin da, ich gebe dir Antwort. Jedes Mal, wenn er fragt, gibt er ihm Antwort. Da schickt er ihm sogar einen, der entkommen ist von dem Priester mit einem Priesterschutz, den man dann richtig offiziell als Priester Gottes befragen kann. Dann schickt er ihm einen Jonathan, der ihn nochmal erinnert. So ist Gott, der schaut auf ihn. Und am Ende muss man sagen, steht hier Vertrauen, Vertrauen mit einem Ausrufezeichen. Und das ist hier dann die Geschichte von Vers 19 bis Vers 28. Die wird hier am Ende erzählt, bevor dann der Blickwinkel noch ein bisschen anders wird. Und das ist irgendwie der Höhepunkt der Thematik dieser ganzen Fluchtgeschichten. Oder wie stand das im Map, die Fluchtbewegungen Davids. Aber umso mehr ich es gelesen habe, umso mehr habe ich gemerkt, das ist eher wie Gott mit David umgeht, als wie David hin und her rennt, wie ein aufgescheuchtes Huhn. Es ist eher, was Gott aus dem Ganzen macht und wie Gott sich als vertrauenswürdig beweist in dem Ganzen. Und da liest man hier ab Vers 19, da ist David wieder in einer Wüste, in der Wüste Ziph. Und da sind jetzt die Ziphiter, so heißen die. Und was machen die? Die verraten ihn mal wieder. Aber die sind ein bisschen schlauer. Die machen das diesmal so, die gehen mal zu Saul hin und fragen, wie machen das? Und Saul, ja, ich werde nicht direkt hinkommen. Ihr kundschaftet das schön aus. Ihr macht einen auf Spion und schaut überall, wo er sich versteckt, damit wir wissen, wo er mit 600 Leuten sich überall herumbewegt und seine Verstecke hat, seine Bergfestungen und Räuberhöhlen. Und wenn wir dann wissen, wo er sich aufhält und wo er als nächstes hingeht, dann machen wir es so, dass ich eine Falle mache und dann kann ich ihn fangen. Und das hat funktioniert. Irgendwann war es soweit, dass sie Saul berichten konnten, wo er ist. Und das war dann die Wüste Maon, wieder eine Wüste. Und da wird es dann genau beschrieben, Vers 26. Saul ging auf der einen Seite des Berges, David aber und seine Männer auf der anderen Seite des Berges. Also versteckt sich noch dahinter. Und es geschah, als David sich beeilte, Saul zu entkommen, er hat es dann doch gemerkt, während Saul und seine Männer gerade David und seine Männer umringen wollten, um sie zu fangen. Wirklich eine ausgeklügelte Taktik. David wäre diesmal nicht mehr davon gekommen. Sie wussten alle Verstecke, sie hatten eine gute Truppenbewegung. Und jetzt kommt ein Aber mit Ausrufezeichen, ein wirklich großes Aber. Da kam ein Bote zu Saul und sagte, eile und komm, Denn die Philister sind ins Land eingefallen. Vielleicht sogar als Vergeltung zu dem, was David da gemacht hat, wer weiß. Auf jeden Fall, da kehrte Saul um von der Verfolgung Davids und zog den Philistern entgegen. Daher nennt man jenen Ort Sela Machlekot, also auf Deutsch Fels der Trennung. Da haben sich ihre Wege getrennt. Die ganze Zeit hat er ihn verfolgt und jetzt gingen die Wege auseinander. Und was ich so toll finde, am Anfang ist David einfach weggelaufen und weil er Gott nicht so vertraut hat, war er auf sich und seine Möglichkeit gestellt. Er war im Auto unterwegs, nicht mit dem Flugzeug. Und hier am Ende, als er Gott vertraut und es ausweglos erscheint, da schickt Gott das Flugzeug. Und da sind Gottes Möglichkeiten. Da, wo der Mensch nichts mehr machen kann, da kommen Gottes Möglichkeiten ins Spiel. Das finde ich hier wirklich, das kann man super aus diesen Geschichten sehen. Und das Vertrauen hat sich wirklich gelohnt. Gottes Hilfe kam spätestens rechtzeitig. Und David hat so viel gelernt, dass er, wenn wir dann die nächsten Geschichten lesen werden, dass er sogar, wenn er Saul in seiner Hand hat, ihn verschonen wird, weil er sagt, Gott hat seinen Plan und ich kann warten. Das hat er gelernt. Ich kann Gott vertrauen, ich kann auf seine Zeit warten, auf seinen Plan vertrauen. Gott ist verlässlich. David hat jetzt mehr als die eigenen Möglichkeiten. Er hat alle Möglichkeiten des Himmels offen, dass sie für ihn arbeiten. Denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Guten mitwirken. Genauso ist es hier bei David. Also, bei uns, Gott schickt uns an unseren Ort, wo wir sind. Er ist dann der Sache problemlos gewachsen. Er ist der Vater im Himmel, aber wir sind die Kinder, die an ihrem Ort sind. Und jetzt sind wir die, die vertrauen sollen. Ich glaube, es gibt ganz schön viel, wo man vertrauen kann. Liebe Badhaus, die Kinder kommen in lauter neue Schulen oder sind gerade gekommen. Das wird spannend. Ihr seid schon länger da, aber ihr seid neu hier im Bundesland. Es hat seine Herausforderungen. Familie Rautmann, Familie Schaubschläger, Familie Fenzel, es gibt noch mehr, aber jeder hat seine spezielle Verwandtschaft, mit der er zusammenlebt, mit dem er jedem anders umgehen muss. Die Merle, der Johannes, neue Gemeinde, neue Umgebung, neues Bundesland. Altes, ja okay, naja, das ist schön. Na gut. Welcome back. Ja, Thomas, ein bisschen neuer Arbeitsplatz, ein bisschen umstrukturiert oder noch nichts? Noch nicht. Johann, neue Arbeit. Ja. Penners, ihr habt eine neue Dorfgemeinschaft oder Stadtgemeinschaft, in der ihr wohnt. Silas, Steffi, Dux, Hoppenstedt, ihr seid so ein bisschen länger dort, aber trotzdem ist es anders als zu Hause zu sein. Aber das sind nur die Orte, wenn wir die aufzählen. Es gibt noch einen Haufen Situationen, oder? Es könnte geben, dass man auf einen Partner wartet, auf den richtigen. Es könnte geben, dass ein Kind krank ist und das nicht nur kurz, sondern über länger. Es kann sein, dass die Partnerschaft irgendwie schwierig ist. Es kann sein, dass man einfach, ohne jetzt die Namen hier zu nennen, aber dass man einfach alt wird mit der Zeit. Und das ist auch nicht immer einfach. Aber egal wie alt man ist, der Vater im Himmel ist auf jeden Fall da oben und man soll hochschauen und sagen, Papa, Hand, nach ihm fragen, was ist dein Plan? Was ist das, was du Gutes vorbereitet hast? Wie kann ich dir dienen? Und jetzt ist es doch so, genau wie hier, weil da ist dieser rasende König, der steht ihm entgegen und so auch natürlich die Wüsten und Höhlen sind auch nicht das einfachste Umfeld. Und uns geht es ja wohl genauso. Da habe ich jetzt letztens vom Gottesdienst haben wir geredet, da Reinhard und ich, kannst du dich erinnern, haben wir uns unterhalten und haben wir gesagt, weil man kann so allgemein beten, dass sich jemand bekehrt, aber wenn man dann noch so näher drauf eingeht und sagt, jetzt bete ich mal konkret, was das Nächste ist, dass ich ihm was Gutes tun kann oder eine Aufmerksamkeit oder die richtige Frage. Und dann wird es auf einmal schwieriger, weil auf einmal merkt man, was dem Ganzen so entgegensteht. Da hat der andere keine Zeit, dann hat man selber keine Lust, dann ist man irgendwie träge an dem Tag, dann hat man gesündigt und das hemmt die ganze Sache. Ihr könnt es an die Eimerpredigt denken von vor kurzem, welcher Eimer in eurem Leben der Sache entgegensteht. Vielleicht ist man stolz oder der andere ist stolz, man hat Angst. Die bösen Mächte wirken um uns her und tun ihr Übriges dagegen. Die Menschen um uns herum haben so viel antichristliches Gedankengut in sich schon drin, ohne dass sie es wissen. Das ist gar nicht so einfach. Manchmal denkt man so mit den Leuten und man versucht ihnen was zu erklären. Letztens haben wir eine Stunde in der Arbeit gebraucht, glaube ich, bis ich meinem Kollegen das sagen konnte, dass er es verstanden hat, was ich meine, warum das Christentum anders ist als die Religionen. Es war wirklich nicht einfach. Aber dann hat er sich gefreut, dass er was verstanden hat. Das fand er sehr interessant. Aber es sind viele Hindernisse, alles steht dem entgegen. Und dann kann man Gott vertrauen. Dann ist Gott immer noch da und hat seine Möglichkeiten. Ich bin ja nicht nur auf mich und meine Möglichkeiten gestellt. Auch wenn man schnell nur an seinen Rahmen denkt, den man selber hat. Ich denke, am Ende ist es so, und das sieht man ja auch hier, dass man am Ende in den Platz, wo man sein soll, an die Berufung, die man hat von Gott, langsam hineinwächst, wenn man Gott vertraut. Dann tut er alles, was nötig ist. Dann erlebt man Bewahrung. Wir erleben auch, dass wir Freunde und Feinde bekommen. Wir erleben auch Menschen, auf die kein Verlass ist, die uns vielleicht verraten am Ende, wo wir denken, die sind gut dabei, aber es ist nicht so. Aber am Ende gibt es eine große Wirklichkeit und die steht auch hier so, dass man Gott vertrauen kann. Das ist die Wirklichkeit. Ich meine, das wird auch am Ende deines Lebens so sein, die Errettung. Gott kann man vertrauen, da gibt es keine Zweifel. Am Ende bist du gerettet, wenn du an Jesus geglaubt hast. Keine Zweifel, es ist so. Schau dir das Volk Israel an. Am Ende wird sich Gott ihnen erbarmen und er wird sie retten. Der David ist am Ende König geworden. Und Gott sagt immer, vertrau mir. Immer das Gleiche. Und falls du noch nicht überzeugt bist, habe ich noch eine Aufzählung für dich, wie Gott seine Versprechen so einhält. Und das, da muss man noch gar nicht so lange überlegen. Wenn wir lange überlegen, wäre die Liste sicher 10-mal so lang. Die Arche hielt den Fluten stand. Das verheißene Land gab es wirklich. Gott hat sich bei Abraham ein Lamm ersehen. Israel wurde befreit, beladen mit dem Gold Ägyptens. Das Meer teilte sich. Das Manna lag jeden Morgen bereit. Ein Blick auf die eherne Schlange rettete vom Tod. Die Mauern Jerichos stürzten ein. Gewitter sind gekommen und ganze Heere wurden einfach dadurch besiegt. Saul hat sich zurückgezogen, weil er schnell in den Krieg musste. Das Volk Gottes wurde aus dem Exil zurückgerufen, beladen mit dem Gold Babylons. Der Tempel wurde wieder fertiggestellt. Der Sohn Davids wurde geboren. Jesus Christus stand von den Toten auf, wie er gesagt hat. Der Heilige Geist kam auf jeden Gläubigen. Jeder, der an Jesus glaubt, bekommt ein neues Herz. Und das Volk Israel kehrt gerade in sein Land zurück. Was kannst du von der Schöpfung bis heute? Gott kann man vertrauen. Menschen haben versagt, aber der Gott Israels versagt niemals. Die Sterblichen brechen ihr Wort, aber Jahwe bleibt treu. Frauen und Männer sind begrenzt in ihren Möglichkeiten, aber Gott, der Allmächtige, kann alles tun, um uns zu helfen. Daniel hat heute Jesaja gelesen. Was sagt Jesaja? Die dem Herrn vertrauen, schöpfen neue Kraft. Paulus sagt, wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Und Jesus sagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Und das hat der David da verstanden, dass man Gott vertrauen kann. Und deswegen hat er am Anfang dieser Kapitel, als er in der Höhle Adulam war, einen Psalm gebetet. Das ist ein Lehrgedicht oder Lehrgebet. Ich denke, ihr dürft nachdenken, was die Not im Moment bei euch im Leben ist. Wo ihr denkt, da muss es weitergehen, wo Gott sagt, da müsst ihr noch euren Auftrag wahrnehmen. Und das könnt ihr hier sicher einsetzen in diesem Gebet. Vielleicht hören wir nächste Woche schon Sachen, die sich erfüllt haben, wenn wir Fürbitte und Dank haben. Und ich würde sagen, wir stehen einfach auf und ich lese als Abschluss dieses Gebet von David als unser Gebet. Und wir setzen still ein, was uns jetzt wichtig ist, wo wir sagen, Papa Hand. ein Lehrgedicht von David, als er in der Höhle war, ein Gebet. Mit meiner Stimme schreie ich um Hilfe zum Herrn, mit meiner Stimme flehe ich zum Herrn. Ich schütte meine Anliegen vor ihm aus, meine Not erzähle ich vor ihm. Als mein Geist in mir ermattete, da kanntest du meinen Pfad. Auf dem Weg, den ich wandle, haben sie mir heimlich eine Schlinge gelegt. Schau zur Rechten und sieh, ich habe ja niemanden, der etwas von mir wissen will. Verloren gegangen ist mir jede Zuflucht, niemand fragt nach meiner Seele. Zu dir habe ich um Hilfe geschrien, Herr. Ich habe gesagt, du bist meine Zuflucht, mein Teil im Land der Lebendigen. Horche auf mein Schreien, denn ich bin sehr schwach. Rette mich vor meinen Verfolgern, denn sie sind mir zu mächtig. Führe aus dem Gefängnis heraus meine Seele, damit ich deinen Namen preise. Die Gerechten werden mich umringen, wenn du mir wohlgetan hast. Amen.